Das Litrophon. Der Mikropodcast über Literatur in und aus Österreich. In seinen Krimis sieht der Historiker Andreas Bittler nicht nur eine gute Möglichkeit, sein Wissen über österreichische Geschichte einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, sondern auch den Variantenreichtum des Wienerischen zu vermitteln. Ich habe mich mit dem Autor über das Krimischreiben und sein neuestes Buch Schatten aus Stein unterhalten. Du bist ja Historiker und hast auch journalistisch gearbeitet und zahlreiche Sachbücher geschrieben. Wie bist du denn zum Krimischreiben gekommen? Wie hat sich das ergeben?
Naja, also wie du schon einleitend gemerkt hast, ist meine ursprüngliche Profession die des Historikers. Und Geschichte hat mich persönlich immer sehr interessiert. Ich habe aber gleichzeitig festgestellt, dass das nicht bei jedem und jeder der Fall ist. Und daher habe ich begonnen, mir zu überlegen, wie ich diese Begeisterung für Geschichte auch bei anderen erwecken kann. Mhm. Weil die Verkaufszahlen meiner Geschichtsbücher, die ja vor allem in den 80ern und 90ern habe ich ja da durchaus einige publiziert, und da bin ich draufgekommen, die werden eigentlich nur von Leuten gekauft, die historischen Ereignisse im Wesentlichen eh schon kennen. Mhm. Und wenn du jetzt eine Bevölkerungsgruppe oder eine Schicht ansprechen willst, die nie auf die Idee kämen, ein historisches Sachbuch zur Hand zu nehmen, dann musst du dir irgendwie andere Wege überlegen, wie du diese Gruppe erreichst. Mhm. Vor allem, wenn du der These folgst, dass man aus der Geschichte lernen kann und soll. Mhm. Ja, dann gilt das ja vor allem für diejenigen, die sich eben mit der Geschichte nicht befassen, die sind dann die gefährdeste Gruppe dafür, die Geschichte zu wiederholen quasi. Mhm. Und wenn man die immunisieren will, dann braucht es halt unorthodoxe Maßnahmen. Und da bin ich auf den amerikanischen Krimi-Autor Dashiell Hammett gestoßen, der einmal gesagt hat, wenn du den Leuten etwas sagen willst, dann musst du das Genre verwenden, mit dem sie sich befassen. Mhm. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass relativ viele Leute Krimis lesen und habe mir gedacht, naja gut, dann wähle ich das Genre des Krimis und entwickle einen Kriminalfall, durch den dann die ganze Zeit aber historische Ereignisse durchschimmern, in der Hoffnung, dass die historischen Zusammenhänge bei der Lektüre des Kriminalfalls entsprechend sichtbar werden. Und ich habe das bei einem Gespräch einmal auf einer Buchmesse so umschrieben, für mich ist der Krimi der Würfelzucker, auf den ich meinen historischen Impfstoff drauf träufle. Und wenn die Leute den Zucker schlucken, dann schlucken sie die historische Information quasi mit.
Und du hast es eh schon angesprochen, den amerikanischen Krimi-Autor, aber liest du selbst in der Freizeit auch Krimis, oder?
Naja, die Antwort lautet jein. Mhm. Ich habe früher so ein paar Krimi-Autoren gehabt, die ich sehr gerne gelesen habe. Also da waren Hammett und Chandler natürlich von den Amerikanern. Aber wer mir auch sehr gut gefallen hat, war der Andrea Camilleri mit seinen Montalban-Krimis. Mhm. Der Petros Makaris aus Griechenland, weil ich natürlich zu Griechenland einen besonderen Bezug habe. Das ist eines meiner Lieblingsländer, wo ich immer gerne hinfahre. Und da kriegt halt viel von der Landschaft und von der Landeskunde auch mit, sowohl beim Camilleri als auch beim Makaris. Darum haben mir die ganz gut gefallen. Aber je mehr ich dann begonnen habe, selber zu Krimis zu schreiben, desto mehr ist die reine Lust am Krimi-Lesen mehr gewichen einer, wie soll ich sagen, einer studienmäßigen Beschäftigung mit dem Genre. Das heißt, man fängt an, Kollegen zu lesen, weniger um sich halt Entspannung und Ablenkung zu verschaffen, sondern mehr so, wie machen die das, was haben die für Tricks, wie führen die Figuren ein. Also man beginnt mehr das Buch als Videostudium, das man im Sport sagen, zu betrachten und nicht einfach nur als Freizeitvergnügen.
Ja, das ist halt allgemein, glaube ich, das Problem, wenn man sich selbst mit etwas sehr beschäftigt, dass man das dann unter Umständen nicht mehr so genießen kann oder halt anders betrachtet als.
Nur so als Fußnote, ich bin heuer zum zweiten Mal in meiner Karriere in der Jury für den Klauserpreis. Das ist an und für sich der angesehenste Krimipreis, den es im deutschen Sprachraum gibt. Und da musste ich seit Beginn des Jahres bislang 287 Bände quasi lesen. Und ich tue mir das wirklich an, mit ganz wenigen Ausnahmen, die ich entweder thematisch fragwürdig oder literarisch so schlecht gefunden habe, dass ich sie weggelegt habe. Mhm. Also so ungefähr 250, 260 von diesen Bänden habe ich tatsächlich gelesen. Und das tue ich nicht mehr zur Entspannung.
Das ist verständlich, ja, das ist ja wirklich eine große Aufgabe. Heuer ist ja auch im Frühjahr Schatten aus Stein erschienen. Das ist dein mittlerweile 60. Buch, glaube ich.
Ja.
Und es geht wieder um einen Mordfall in Wien. Vielleicht möchtest du ein bisschen zusammenfassen, worum es da geht?
Naja, also da, wenn ich darf, hole ich ganz kurz ein bisschen aus. Die Figur, für die man mich, wenn man mich kennt, am ehesten kennt, ist der historische Ermittler David Braunstein, der in Wien von den letzten Jahren der Donaumonarchie bis in die Anfangsjahre der Zweiten Republik ermittelnd tätig ist. Und im letzten Band aus dieser Serie, das ist Goodbye, passenderweise, ist der Braunstein schon in Pension und kann daher selber eigentlich nicht mehr ermitteln. Und da habe ich ihm eine Figur, den Herrn Selinitzki, zur Seite gestellt, der quasi für ihn die Polizeiarbeit macht, weil er noch aktiver Polizist ist. Und just als sich die Geschichte verdichtet und dem Finale zustrebt, fällt der Selinitzki aus, weil seine Frau gerade im Spital liegt und den gemeinsamen Sohn gebiert. So, und nach einiger Zeit haben wir dann gedacht, eigentlich ist es eine, also nachdem das Buch schon erschienen war, eigentlich ist es vielleicht eine witzige Möglichkeit der Übergabe des Staffelholzes. Und auch dann diesen Paul Selinitzki, der da eben im Goodbye geboren wurde, mir überlegt, mit dem könnte ich jetzt eigentlich die Geschichte weitererzählen. Weil dass der David Braunstein, wenn er in der Monarchie geboren ist, in den 80er Jahren nicht mehr ermitteln kann, weil er da weit über 100 wäre, das ist offensichtlich. Und ich habe mir gedacht, eigentlich gibt es auch in der Zweiten Republik genug spannende Geschichten, die man erzählen kann. Und dafür braucht sie eben eine neue Figur. Und so war quasi diese Geburt im letzten Braunstein-Roman die Grundlage für den ersten Selinitzki-Roman. Mhm. Und der spielt jetzt, wie gesagt, im Jahr 1986. Ein Jahr, das ich mir denke, dass die österreichische Geschichte gleich doppelt geprägt hat. Einerseits, weil wir durch Tschernobyl das erste Mal kollektiv so erfahren haben, was eine unsichtbare Bedrohung im Alltag ausmacht. Und zweitens war natürlich die ganze Kampagne rund um Kurt Waldheim als Präsidentschaftskandidat der Auslöser dafür, dass wir endlich begonnen haben, uns mit unserer eigenen unglückseligen Geschichte von vor 1945 eingehender zu beschäftigen. Weil man muss das jetzt so ungeniert sagen, bis zu zum Wahlheim war das eigentlich eine rein akademische Diskussion, die breiteste Bevölkerungsschichten gar nicht wahrgenommen haben. Und durch den Wahlheim war Österreich als Gesellschaft wirklich das erste Mal genötigt, sich damit auseinanderzusetzen, dass es halt nicht so war, dass 1938 die kleinen braunen Männchen gekommen und 1945 wieder verschwunden sind, sondern dass es da bei uns nicht nur viele Opfer gab, sondern eben auch sehr viele Täter und dass das Abschieben all dieser damit verbundenen Verbrechen rein nach Deutschland hinauf nicht nur hochgradig inkorrekt, sondern auch hochgradig unmoralisch war. Und so gesehen hat uns der Waldheim insofern geholfen, als wir uns über unsere eigene Geschichte klarer geworden sind. Und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Auftakt für eine neue Reihe, denn dieses Thema österreichische Vergangenheit, österreichisch-braune Vergangenheit, wenn man so will, hat uns ja dann auch in den folgenden Jahren, in den 90ern und in den Nullerjahren immer wieder beschäftigt. Und da gibt es dann sicher jede Menge weiterer Geschichten, die der Paul Selnitzky, der in diesem ersten Band gerade einmal 30 wird, noch lösen kann, bis er irgendwann einmal im Jahr 2020 vielleicht auch wieder jemanden hat, der ihm zur Seite steht, weil er selber dann schon pensionsberechtigt ist.
Und ja, die Geschichte spielt ja wieder in Wien. Was macht diese Stadt für Krimis so interessant?
Naja, also generell würde ich einmal sagen, dass Kriminalität eigentlich immer ein Phänomen von Städten ist. Mhm. Ich weiß schon, dass es im Genre selbst so einen bukolischen Zugang gibt, dass man das gerne aufs Land versetzt, ja, und ich weiß natürlich auch, dass vor allem im Fernsehen Serien wie Soko Kitzbühel oder Der Bulle von Tölz oder so sehr populär sind, aber sagen wir uns ehrlich, real, wenn am Land einmal ein Gewaltverbrechen passiert, dann diskutiert man das noch in 10 Jahren, weil sich eben in diesen 10 Jahren nichts anderes ereignet hat. Ne? Während du halt in Großstädten natürlich schon allein aufgrund der höheren Anzahl an dort Wohnenden auch dementsprechend öfter Gewaltverbrechen hast und auch eine Gemengelage hast, die unterschiedlichsten kriminellen Energien freisetzt. Gewalt ist ja jetzt nicht nur Mord und Totschlag, ja, oder kriminell ist nicht nur Mord und Totschlag, sagen wir so, sondern du hast Wirtschaftskriminalität, du hast Menschenhandel, was weiß ich, lauter Dinge, die halt in, sag ich jetzt einmal, St. Egid schon allein aufgrund der Beschaffenheit von St. Egid nicht möglich sind. Ja. Und daher verortet man sowas eher in einer Stadt. Und Wien ist halt, weil ich hier seit meiner Geburt lebe, die Stadt, in der ich mich am besten auskenne und wo ich die Zusammenhänge für mich selbst schlüssig sehen kann und das dann auch dementsprechend leicht der Leserschaft mitteilen kann. Weil wenn ich jetzt über München schreiben würde, müsste man zuerst einmal anschauen, wie ist dort überhaupt die Topografie, ist das, was man durch den Kopf geht, dort überhaupt so machbar. Ne? In Wien weiß ich, wenn ich jetzt in die Feldgassen gehe, das ist eine Einbahnstadt auswärts, da brauche ich nicht nachschauen. In München, wenn ich jetzt eine Feldgasse dort hätte, müsste ich erst wissen, was die Feldgasse dort überhaupt ist. Also das wäre ein Rechercheaufwand, den ich mir als Wiener in Wien ersparen kann. Und damit kann ich mich auf die eigentliche Geschichte konzentrieren und auf die Zeichnung der Figuren, was mir wesentlich mehr Spaß macht, als stundenlang herumzustüffeln, bevor ich einen Satz zu Papier bringen kann.
Das war das Litrophon. Barbara Seidel im Gespräch mit Andreas Bittler.